Hallo und guten Tag, ein weiteres Euroleague-Spezial, unser Podcast, wo wir die Persönlichkeiten der Euroleague ein bisschen näher porträtieren wollen. Und wir gehen gleich nach Moskau. Schon mal kurz die Anmerkung, ich bin jetzt hier nicht in Moskau, aber es hallt ein bisschen so, als würde ich mich in Bastis Gartenhütte befinden, was nicht der Fall ist, aber ich habe das Equipment mit in unsere heiligen Produktionshallen geschleppt, da wir dann noch in Vorbereitungen sind auf die Länderspielwoche bei Magenta Sport. Donnerstag und Sonntag ja auch Länderspiele und mitten reingepackt gibt es Euroleague Basketball mit ZSKA Moskau gegen den FC Bayern München. Und da sind wir schon beim Thema, denn bei ZSKA Moskau, da spielt einer der, ja, ich würde mal so sagen, einer der angenehmsten Basketballer, die wir in Deutschland haben, der hinauszog als Handballer des TSV Eisenach in Thüringen, später in die große Basketballwelt über Frankfurt und Vitoria, jetzt schon seit einiger Zeit in Moskau ist. Und wir reden natürlich von Joe Vogtmann. Riesentyp, wie gesagt, nicht nur auf dem Spielfeld extrem intelligent, sondern auch noch abseits davon. Mit ihm kann man immer hervorragend über alles sprechen, über alles reden. Und wir wollen das in den nächsten gut 30 Minuten tun und sagen Hallo nach Moskau zu Joe Vogtmann. Ich würde gerne mit dir reden über den Saisonstart der Dresden Titans in der Pro B.
Können wir gerne drüber reden.
Ungeschlagen.
Meinst du, wir fangen mit was Positivem an?
Also nicht nur ungeschlagen, sondern dein Bruder spielt ja auch dort.
Genau.
Der den schönen Namen Georg Wilhelm trägt. Da wäre natürlich die erste Frage, wieso hast du keinen so schönen zweiten Namen?
Ja, die Frage müsstest du dann meinen Eltern stellen. Also
wurde nie diskutiert.
Erstgeborene hat keinen zweiten Namen, ist eigentlich auch. Ja. Ja, komisch. Ja, aber ja. Beim zweiten passte dann halt ein zweiten Name ganz gut.
Ja.
Und deshalb, deshalb ist das so.
Gut, also wenn das der einzige familiäre Disput ist, 2 Jahre Unterschied zwischen euch beiden, du bist der Ältere. Wie hat sich das in der Jugend so ein bisschen dargestellt? Also bist du der klassische ältere Bruder, der den Kleinen immer verwemst hat, oder warst du der Fürsorgende?
Offizielle Variante oder die Wahrheit. Also wir haben ordentlich gekämpft, sagen wir so. Mhm. Gerade wir sind halt 2 Jahre auseinander, das ist halt ein relativ enger Abstand. Und haben uns für die gleichen Sachen interessiert, was hauptsächlich Sport war. Und waren da beide sehr, sehr competitive. Mhm. Was dann nicht selten in Rangeleien geendet ist.
Oftmals hat man es ja so, dass dann der Kleinere der bessere Sportler wird, weil der oftmals dann mit dem Großen mitgeht, von vornherein gegen die Älteren spielt. In eurem Fall ist es anders, um ehrlich zu sein. Also dein Bruder spielt in der Pro B, du in der Euroleague. Wie war das damals oder wie hat sich das so entwickelt, dass du tatsächlich derjenige warst, der auf jeden Fall beim Basketball der Bessere gewesen ist?
Das weiß ich nicht, kann ich nicht genau beantworten. Wir haben eigentlich dann, ich war immer früher ein bisschen genervt, wenn er mir alles nachgemacht hat. Er ist ja dann auch 2 Jahre später auf die Sportschule gegangen und hat quasi alles so gemacht wie ich. Und das ging mir am Anfang ein bisschen auf den Zeiger, was auch eigentlich total dämlich ist im Nachhinein. Mhm. Aber irgendwann hat sich dann rausgestellt, dass, keine Ahnung, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Glück mit den Trainern gehabt oder mit den Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe, weil das macht ja auch immer einen Unterschied. Ich weiß nicht, was es am Ende genau war, aber ist nun mal so, wie es jetzt ist.
Ich habe vor 10 Minuten, na sagen wir vor 20 Minuten mit ihm gesprochen. Und man muss sich ja vorbereiten auf sowas. Ja. Und ich habe ihn so gefragt, gibt es denn irgendwo eine Sache, wo er vielleicht besser ist? Und ich werde dir die Antwort gleich...
Kurzes Gespräch. Oder?
Ich werde dir die Antwort gleich vorspielen. Glaubst du, er hat irgendwas gefunden, wo er sagt, da habe ich meinem Johannes dann doch mal gezeigt, wo es lang geht?
Es gibt einige Sachen, aber ich möchte gerne erst abwarten, was er gesagt hat. Nicht, dass wir dann noch mehr und mehr.
Ich spiel's dir mal vor.
Mach mal.
Also, im Basketball ist Johannes natürlich in jeglicher Hinsicht Wahrscheinlich ein bisschen besser als ich. Hat ja dann wahrscheinlich auch irgendwo einen Grund, weshalb er in der Euroleague eine richtig gute Saison spielt und ich in der Pro B spiele. Aber letztes Jahr im Lockdown, als wir uns zu Hause zusammen fit gehalten haben, waren wir immer laufen. Und da, sage ich mal, hat er relativ oft meine Rücklichter gesehen. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf.
Ja, da haben wir doch was gefunden, ne? Also die Fußarbeit ist es.
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass wir beide auf einem extrem hohen Niveau waren. Nein, aber im Rennen ist er schon immer wahrscheinlich ein Tick besser gewesen. Mhm. Also das muss ich zugeben, und das, da hat er auch recht gehabt.
Ihr seid gleich groß,
oder? Nee, ist ein bisschen größer sogar.
Ah, okay.
Kann ich jetzt nichts gegen sagen. Also er war auch eigentlich immer der so ein bisschen athletischer aussah, immer ein bisschen drahtiger als ich. Deshalb hat er wahrscheinlich so laufmäßig immer ein bisschen Vorteile gehabt, aber da war er jetzt sehr gnädig mit mir. Also es gibt einige Sachen, also ich kann mich an zum Beispiel, als wir Skifahren gelernt haben, Alpin, da habe ich mich richtig dumm angestellt am Anfang und habe gar keine Lust gehabt und gar keinen Ehrgeiz, und da war er dann mit seinen 2 Jahren jünger, war er dann irgendwann besser als ich, und das hat mich dann dazu gebracht, da habe ich mich auch einige Male auf der Piste, ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das dann mit mir fortgesetzt haben, weil da war ich so peinlich, weil ich so keinen Bock drauf hatte. Und irgendwann, als er dann besser war als ich, habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir daran was ändern. Und dann hatte ich dann doch Bock. Also das war eins. Wie gesagt, dann Langlauf. Ja. Kann ich mich auch an einige Rennen erinnern, wo ich auch wieder nur die Rücklichter gesehen habe. Also es gibt schon einige Sachen, wo er besser ist.
Ja.
Aber das macht auch Spaß, wenn du immer wieder Sachen hast, wo du annähernd gleichwertig bist, wo du dann auch ein bisschen Spaß macht, sich ein bisschen in einem Wettkampf zu duellieren. Ja,
sich ein bisschen zu betteln. Ja, du aus den Beschreibungen, jetzt was ihr für Sportarten ausgeübt hat, erkennt man ja auch schon so ein bisschen die Heimat. Also Thüringen ist jetzt nicht unbedingt immer Basketball-Hochburg gewesen. Man kommt ja auch vom Handball oder eben natürlich Wintersport ist da auch ein Thema. Kannst du noch mal in Kürze zusammenfassen, weil du ja recht spät zum Basketball gekommen bist, was vielleicht der Handball, den du jahrelang betrieben hast, dann auch dir mitgegeben hat für den Basketball? Ich möchte nämlich natürlich irgendwo ja vielleicht die Verbindung schaffen zu dieser Art und Weise, wie du mit dem Basketball umgehst. Hat das was mit Handball zu tun?
Ja, ich glaube, alle Ballsportarten, alle Teamsportarten haben so eine Gemeinsamkeit, ja. Also es geht immer irgendwie darum, wie ich mich verhalte zu anderen Leuten in meinem Team auf dem Feld und zum Gegner. Also es gibt immer so eine räumliche, du brauchst eine Idee, wie du dich im Raum wie zu bewegen hast, um sportartspezifisch dann irgendeinen Vorteil zu kreieren. Das ist im Handball und im Basketball relativ ähnlich. Es geht darum, bei gleich vielen Spielern auf dem Feld geht es darum, einen Vorteil, eine gute Wurfposition rauszuarbeiten. Da gibt es im Basketball ein paar andere Möglichkeiten als im Handball natürlich. Aber prinzipiell ist das so das Gleiche. Ja? Also du versuchst aus 1 gegen 1 Situationen oder 2 gegen 2 Situationen Überzahl zu schaffen. Sag mal, im Handball, ja, oder im Basketball ist ja das Gleiche. Ja. Du versuchst in der 2 gegen 2 Situation durch ein Pick and Roll in eine 2 gegen 1 Situation zu kommen.
Ja.
Und das sind so die Sachen, die ähnlich sind. Und das habe ich halt von frühester Kindheit an gemacht. Aber wie gesagt, nicht nur im Handball, sondern auch im Fußball oder okay, Volleyball ist jetzt ein bisschen was anderes, aber hat auch was mit Stellungsspiel zu tun und mit Übersicht. Also das sind dann hilft dann schon irgendwie dann am Ende den Einstieg in den Basketball zu finden, sage ich jetzt mal. Mhm.
Ihr spielt ja in dieser Woche gegen die Bayern, also gegen das Team von Andrea Trinchieri. Den habe ich gestern noch getroffen. Und zum Thema Joe Vogtmann, ja, du weißt ja, er liebt dich. Und er hat gesagt, ja, der Kerl hat einfach Hände wie ein Pianospieler. Ist dir das irgendwann mal aufgefallen? Also mit dem Gefühl, das bekommt man ja als Sportler mit, okay, dass man einen besonderen Touch hat irgendwie, dass man besonders gutes Gefühl in den Händen hat. Aber mal abgesehen davon, Piano oder Klavier, war das irgendwie mal ein Thema? Stimmt das wirklich, dass du das Gefühl hast, da besonders viel Touch auch zu haben?
Das ist ganz witzig. War wirklich ein Thema, aber eher bei meinem Bruder.
Also, okay.
Meine Eltern haben dann irgendwann mein Bruder dann irgendwann Klavierunterricht nehmen dürfen. Dürfen in Anführungsstrichen.
Dürfen
wurde
müssen.
Wurde halb dazu gedrängt. Und bei mir haben sie es aber gar nicht gemacht. Also halt nur noch was, wo Georg besser ist als ich, Klavier spielen. Ja, aber sonst habe ich gar keine Berührungspunkte mit Klavier gehabt. Bin auch eigentlich sehr unmusikalisch, leider. Aber ja, das so ein bestimmtes Gefühl in Händen zu haben, ein bestimmtes Gefühl überhaupt für einen Ball zu haben, das kommt mit ziemlicher Sicherheit davon, dass wir halt seit frühester Kindheit mit allen möglichen Spielgeräten ja, spielen. Und das hilft enorm viel, würde ich sagen.
Du lebst jetzt ja schon seit einiger Zeit in Moskau. Du lebst ja jetzt auch mit Familie in Moskau. Du hast zwei kleine Kinder. Merkst du jetzt schon, dass du versuchst, denen auch schon so Dinge beizubringen? Also gibst du den Lütten auch mal so einen Ball in die Hand einfach und guckst mal, was die damit veranstalten?
Ja, das auf jeden Fall. Also das kommt ja ganz automatisch. In unserem Haushalt besteht viel aus Sportgeräten, auch wenn wir versuchen, jetzt das nicht zu sehr ausarten zu lassen, dass wir da versuchen, die unbedingt die ganze Zeit dahin zu drängen. Aber man sieht auch schon so ein bisschen, okay, der eine hat ein bisschen mehr Interesse als der andere. aber ja.
Wie ist das überhaupt in Moskau? So ist das so eine Art, gibt es da so eine Art sportliche Früherkennung? Man stellt sich ja dieses russische Sportsystem ja so ein bisschen so vor, dass da schon vielleicht im Alter von 18 Monaten bei jetzt Menschen, die Kinder haben, so wie du als Profisportler, irgendeiner mit einem schwarzen Mantel vor der Tür steht und sagt, also hier, ich hätte da noch ein Plätzchen für den Jungen in irgendeinem Club oder in irgendeinem...
Ich glaube, das ist nicht mehr so wie vor 25, 30, 40 Jahren, sondern das hat sich auch ein bisschen geändert. Ja, aber so, man sieht halt schon, dass sowohl Jungen als auch Mädchen seit frühester Kindheit an den Sport rangeführt werden. Ja. Das sei das jetzt... so ein bisschen sportgymnastikmäßig, so Mutter-Kind-Turnen oder sowas. Und dann sieht man halt schon so, was denen Spaß macht. Ja, Schwimmen oder so Sachen. Und dann ist halt so, dass viele halt mit Leichtathletik anfangen. Und dann wird halt dort geguckt, okay, weil auch dann in den Vereinen untereinander so ein bisschen getauscht wird oder gesagt wird, hey, guck mal hier, der ist... mit 13 Jahren 1,80 Meter oder so, guck dir den mal an. So eine Geschichte halt. Das wird schon gemacht. Weiß jetzt nicht, wie sehr das in Deutschland ausgeprägt ist. Dafür kenne ich mich zu wenig aus in der Jugendarbeit. Aber bei so großen Vereinen wie ZSK, da gibt es natürlich alle möglichen Sportarten von Schwimmen, über Leichtathletik bis hin zu allen Ballsportarten. Ja. Deshalb kannst du da relativ gut kommunizieren, glaube ich.
Wenn man jetzt mit Familie da so lebt, also du bist jetzt noch deutlich, fühlst du dich jetzt deutlich einheimischer? Also wenn du jetzt deine Liebsten um dich rum hast, bist du jetzt schon so ein richtiger Moskauer oder ist das immer noch so eine Art, ja doch eine fremde Welt, eine andere Welt und du hast oft Heimweh oder sowas oder gibt's das gar nicht, wenn man...
Ja, Heimweh habe ich in dem Sinne, dass mit Familienbesuchen halt relativ schwierig ist gerade. Das war zum Beispiel in Vitoria anders. Also natürlich auch wegen der Corona-Situation, aber auch visumstechnisch ist es halt, okay, ich fliege jetzt mal nach Bilbao und komme dann mit dem Bus nach oder mit dem Zug nach Vitoria. Ist halt ein bisschen einfacher, ja. Als, okay, ich muss mich um Visum kümmern, ich muss dies, das und jenes machen. Aber natürlich ist erstmal Heimat, wo die Familie ist.
Wie ist die Situation? Ja, klar, logisch. Und die Situation vor Ort in Moskau ist gerade, also hier wird es ja wieder deutlich komplizierter mit Corona. Wie ist die Stimmung da momentan bei euch? Wie wird da mit 2G, 3G auch gehandelt?
Vor drei Wochen hatten wir eine Woche Ferien hier für alle Kinder. Und das wurde genutzt, um so einen Lockdown zu machen, 10 Tage. Das war jetzt, aber wie wirksam jetzt so 10 Tage Lockdown sind, weiß ich nicht. Gerade wenn dann alle irgendwo in die Türkei fliegen oder nach Spanien, um die letzten Sonnenstrahlen einzusammeln. Das weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Sonst ist es relativ frei. Es kommt immer drauf an, auch wo du hingehst.
Weil die Impfbereitschaft soll ja nicht so wahnsinnig groß sein in Russland, ne?
Die ist nicht so hoch. Ja. Deshalb ist alles ein bisschen schwieriger. Es wird uns halt aufgrund dessen noch ein bisschen weiterverfolgen. Ja.
Kommen wir mal zum Sportlichen jetzt bei euch. Trinkieri hat auch noch verraten gestern bei dem Vorgespräch auf die Partie morgen, dass er davon ausgeht, dass ihr wieder ins Final Four kommt, weil es ist eigentlich ein typischer Saisonverlauf für ZSKA, dass man in der regulären Saison, ja, das ist, muss nicht immer alles super sein, aber man geht hinten raus eben mit der richtigen Mannschaft dann in Playoffs oder ins Final Four. Würdest du die Entwicklung ähnlich sehen? Also braucht eure Mannschaft immer so ein bisschen mehr Anlaufzeit als vielleicht andere, auch gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt immer mehr verletzte Spieler zurückgekommen sind?
Ja, also ich glaube, wir hätten schon gewünscht, dass es ein bisschen glatter läuft, die erste Saisonhälfte. Hatten aber, wie du schon gesagt hast, seit Anfang an richtig, richtig große Probleme mit Verletzten und haben dann überraschenderweise relativ gut gestartet. Ja. Mhm. Haben dann aber jetzt eine Phase gehabt, die katastrophal war. Ja. Also Reise nach Frankreich, beide Spiele verloren. Dann zu Hause gegen Fenerbahce verloren und in Barcelona. Das ist halt eine Phase, wo du halt durch musst. Ja. Und das war dann die Phase, wo die ganzen Verletzten langsam zurückgekommen sind, und dann ändert sich halt die Rotation und dann weiß niemand so richtig, wo er steht, und es ist halt eine Phase, die ist schwer, aber da müssen wir irgendwie durchkommen, ja. Mhm. Wir haben jetzt fünf Spiele, die wir gewinnen müssen, oder vier noch, glaube ich, wo wir eine Serie starten müssen, und versuchen dann bis Weihnachten wieder auf dem Damm zu sein.
Der Kader ist ja jetzt wieder richtig breit, also auch auf deiner Position. Milutinov kommt jetzt auch oder ist auch wieder zurück. Wie stellt sich das für dich da mit dieser Konkurrenzsituation? Da ist Schengelia, da bist du, da ist Milutinov. Hast du Sorge, dass so die Minuten drunter leiden werden?
Die Minuten werden bestimmt weniger werden, aber wie gesagt, am Ende zählt der Sieg, und wer jetzt auf dem Feld steht, wenn wir gewinnen, ist am Ende egal. Also ich meine, ich bin relativ gut drauf. Ich werde meine Minuten bekommen und ja.
Ich wollte gerade sagen, deine Statistiken sind ja super, deine Minuten sind super. Also du bist eigentlich in einer sehr guten Form.
Ja, ich bin in einer guten Form und deshalb werde ich auch weiter spielen. Aber wie gesagt, am Ende geht es wirklich darum, und es ist halt hier auch so, du kannst gut spielen, wie du willst. Wenn du verlierst, brennt der Baum. Da kannst du auch nicht sagen, kannst du dich ausruhen und nach Hause gehen und sagen, hey, aber ich habe meine 15 Punkte gemacht und warten mal, was die Saison so bringt. Sondern hier ist das Ziel halt ganz klar, okay, du musst hier jedes Spiel gewinnen. Und ich kann mich erinnern, als wir das, wir hatten schon drüber gesprochen, aber das erste Spiel in Mailand auswärts verloren, da war schon die Welt halb untergegangen. Mhm.
Ja, jetzt zuletzt, trotz der Niederlage gegen Barca, hattest du 6 von 10 von der Dreierlinie, dann gegen Baskonia 3 von 4. Kann man so sagen, dass man dich da jetzt häufiger sucht an der Dreierlinie, dass das ein bisschen was verändert hat in der Art und Weise, wie ihr da spielt?
Ich glaube, das waren zwei Spiele, wo es uns am Anfang oder in den Phasen, wo ich getroffen habe, relativ schwer gefallen ist zu scoren. Mhm. Und dann ist es halt, wenn einer irgendwie trifft, dann versuchst du halt, okay, wenn der trifft und bei allen anderen funktioniert es nicht, dann versuchst du halt dafür zu spielen. Und das ist auch, glaube ich, das, was uns auszeichnet, ja, dass
Ja.
wir haben letzte Saison auch schon darüber gesprochen, dass wenn ein Mismatch da ist oder wenn jemand heiß ist, dann wird der auch gefüttert. Also das ist schon, da wird schon sehr drauf Acht gegeben.
Kleiner Schlenker zur Nationalmannschaft. Ich hatte jetzt im Vorfeld des Fensters immer wieder gehört, ja, eventuell kommt der Vogtmann aus Moskau. Und ich sagte mir, hey, welche kommen jetzt Euroleague-Spieler dazu? Und dann hieß es, der Akpina kommt von Fener. Und Gordon Herbert meinte, ja, der Vogtmann kommt vielleicht doch nicht, der hat was am Auge. Wie hat sich das ergeben in den letzten 14 Tagen? Gab es da die Möglichkeit, dass du zur Mannschaft dazugestoßen wärst?
Ich hab mit Gordy geredet darüber. Er hat gefragt, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen könnte. Und dann hatten die sogar vorgeschlagen irgendwie oder die versucht, das Spiel gegen Bayern irgendwie vorzuziehen. Aber das war relativ klar, dass die Euroleague da nicht mitmacht. Und dann war es im Gespräch. Hat mir gesagt, okay, dann komme ich fürs zweite Spiel. Aber wir haben dann am Ende, ich habe mit unserem Head Coach hier nochmal gesprochen und auch mit unserem Athletiktrainer. Und ich bin physisch nicht auf 100%. Deshalb macht es nicht wirklich Sinn, da jetzt nochmal durch diese 3 Tage, die wir dann eventuell ein bisschen Luft hätten, gerade im Hinblick auf den kurzen Sommer letztes Jahr oder den prinzipiell gar keine Pause letztes Jahr und dann die wichtigen Sachen, die nächsten Sommer kommen. Deshalb macht es schon Sinn, irgendwie ein bisschen Ruhe auch mal dazwischen zu haben. Und ja, war dann auch mit Goli da auch nochmal drüber geredet. Und ja, es war schon fast klar für ihn, aber wir haben uns die Möglichkeit offen gehalten, dass ich dann eventuell doch noch dazu stoße, wenn es mir überraschenderweise super geht.
Ja, wir hoffen ja immer, dass sich da irgendwas entwickelt, zwischen FIBA und Euroleague, um die Kuh da mal vom Eis zu kriegen. Aber das ist sehr, sehr komplexes Thema. Funktioniert irgendwie
Ja,
nicht.
das muss irgendwann geklärt werden. Also,
Ja.
aber das ist halt schwierig, das kurzfristig zu machen.
Ja, vielleicht muss da auch ein bisschen von Vereins- oder Spielerseite kommen. Ich glaube, wann war es? Vor 3, 4 Jahren hatte Sascha Djordjevic mir mal vorgeschlagen, also er, seiner Meinung, dass man streiken müsste. Also, dass die Spieler, alle Teams, also Euroleague und FIBA und wo so alle spielen, einfach streiken und sagen, ja, keine Ahnung. Wäre das für dich so eine Geschichte? Du hast dich ja, als es im Sommer dieses Theater gab mit Yoshi Saibu und viel, viel gehört wurde, was Spieler sagen, ein Statement abgegeben, was so ein bisschen ja, für Furore gesorgt hat, weil du einfach Tacheles geredet hast. Wärst du so ein Typ, so voranzugehen und zu sagen, vielleicht muss man da irgendwie ja, sich mal einmischen in
Ja,
die Sportpolitik und so.
also ich glaube, das Problem ist, dass es da auch von auf Spielerseite keine Einigkeit gibt. Wenn jetzt alle Spieler sagen würden, hey, wir wollen unbedingt in den Fenstern spielen, dann glaube ich, wäre die ELPA, die Spielergewerkschaft, wäre sofort dran und würde sagen, hey, Leute, wie sieht's aus? Ist aber nicht so. Gibt viele Spieler, die sagen, hey, die Fenster sollen abgeschafft werden. Es gibt viele Spieler, genauso viele Spieler, die sagen, hey, ich will unbedingt mit der Nationalmannschaft in den Fenstern spielen. Und wenn es selbst bei den Spielern so unterschiedlich ist, ist es schwierig da zu sagen, hey,
Ja.
pass mal auf, alle Spieler sind dafür, dass wir die Fenster spielen, macht was.
Ja.
Deshalb ist es schwierig. Und ja, am Ende weiß ich nicht, ob man da nicht eine bessere Lösung finden kann. Das sind, wie gesagt, das sind wahrscheinlich dann 2 Spiele, die verlegt werden müssten.
Und ganz am Ende musst du eventuell auch die NBA mit ins Boot holen, weil dort spielen ja auch immer mehr Europäer. Und wenn du
Ja, okay,
wirklich
aber.
sagen willst, dass bei jedem Länderspiel für alle Teams immer die Besten an den Start gehen können, brauchst du dann auch tatsächlich die NBA noch dabei.
Ja.
Wie?
Das verstehe ich. Bei der NBA ist aber aufgrund dessen schon schwierig, weil die in der Zeit, wo wir die Fenster haben,
Ja.
nicht ein Spiel haben, sondern wahrscheinlich
Ja,
4.
die werden nichts verlegen. Also da, die machen dann natürlich ihr eigenes
Genau, wie
Ding.
gesagt, bei der Euroleague wär's das Bayern-Spiel, was verlegt werden müsste.
Ja.
Sonst bei den anderen ist halt viel mehr.
Trotzdem, die Vorfreude bleibt natürlich, denke ich mal, bei dir. Für mich ist es ja eines der Bilder des Jahres gewesen. Der Moment, als ihr euch für Olympia qualifiziert habt, wie du da so emotional geworden bist. Dann kam Olympia in diesem Sommer. War das so, wie das du dir vorgestellt hast? Und ist das auch so ein bisschen so eine Motivationsgeschichte für die EM? Also ist das so, wo du jetzt sagst, es ist einfach die geilste Zeit. Ich bin im besten Basketballalter. Ich möchte die Highlights alle mitnehmen, so wie sie kommen.
Ja, also ich glaube, letzten Sommer war abgekoppelt davon. Letzten Sommer war was ganz Eigenes. Eine Mannschaft, die so wahrscheinlich nicht wieder zusammenspielen wird. Die sich halt innerhalb dieser Zeit was aufgebaut hat und ein Ziel erreicht hat, was unfassbar ist. Und das wird für sich immer für sich stehen, separat von allen anderen Sachen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich Bock auf die nächstes Jahr. Und ja, hoffe, dass wir ein richtig gutes Team zusammenkriegen werden und bei der EM richtig was zeigen können.
Ja, dann jetzt stehen die WM-Quali-Spiele an, die WM ja da ein Jahr später. Hast du mal die Chance, da überhaupt reinzugucken? Oder läuft das über einen Live-Ticker oder einen Nachbericht? Wird schwierig werden wahrscheinlich, ne? Das erste Spiel sowieso, da sind wir ja parallel quasi zum deutschen Spiel.
Ja, genau. Ich werde versuchen, so viel möglich davon mitzukriegen. Wie gesagt, das erste Spiel wird schwierig. Bin auf jeden Fall da sehr interessiert dran, gerade weil es auch um die WM-Quali geht. Das ist jetzt nicht irgend so eine, sonst geht es ja auch um was, ja. Und das ist schade, dass wir da nicht dabei sind. Aber ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft, die jetzt da ist, mit den paar alten Hasen, die wir dabei haben und mit den Jungen, dass wir da irgendwie mit 2 Siegen rausgehen aus dem Fenster.
Ja, die Ergebnisse werden mitgenommen, wenn man sich dann für die nächste Runde qualifiziert. Also da zählt tatsächlich jedes Spiel. Joe, kommen wir nochmal auf die Euroleague zurück. Wir haben, das soll ja so ein bisschen auch unser zentrales Thema immer sein bei solchen Euroleague-Interviews und Podcasts. Eine sehr ausgeglichene Liga hat es den Anschein in diesem Jahr. Es gibt kein Khimki Moskau, was so ein bisschen hinten runterfällt. Es gibt natürlich Vereine, die Schwierigkeiten haben, reinzukommen, aber Kaunas hat auch ein bisschen was verändert, schon den Trainer entlassen und so weiter. Wie kommt bei dir in dieser Saison diese Euroleague rüber? Ist es schwieriger geworden, Spiele zu gewinnen? Merkst du eine größere Ausgeglichenheit? Bist du überrascht von Vereinen wie Kasan oder Monaco? Wie ist dein Gefühl momentan nach einem knappen Drittel oder nach einem Drittel jetzt der regulären Saison?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass es nochmal ein bisschen ausgeglichener ist. Gerade weil auch so Vereine wie Asvel richtig gut mitspielen, Monaco richtig gut mitspielt und zum Teil auch Kasan, die sehr viele Überraschungssiege schon gefeiert haben, deutlich gegen Mailand gewonnen. Ja, also es ist irgendwie, die Vereine haben sich gut verstärkt. Mit Hezonja hat Kasan einen Spieler, der das Spiel alleine gewinnen kann. Die beiden Guards in Asvel spielen hervorragend, schießen alles kaputt von draußen. Also das ist schon nicht so einfach. Ja. Wir haben beide Spiele in Frankreich verloren. Ja. Das ist schon nicht so easy. Ja, ist schon tough. Ja, also da hast du Vereine, die auch ein bisschen dann strugglen, die sehr unterschiedliche Ergebnisse haben, wie zum Beispiel auch hier, wo wir einen Tag richtig gut spielen und dann haben wir wieder Spiele dabei, die kannst du komplett vergessen. Und ja, weiß nicht, woran es liegt, dass viele Vereine so unkonstant sind, aber ja, es ist halt auch so, dass die Liga immer stärker wird und dann hast du es halt, solche Ergebnisse.
Kannst du uns deine 3 Lieblingsspieler nennen, wo du sagst, das sind für dich die 3 Besten in der Euroleague?
Die 3 Besten?
Also, gibt es einen Unterschied zwischen den 3 Lieblingsspielern und den 3 Besten? Ich überlege gerade selber mal.
Ja, sicher. Ja, ne? Ja, sicher. Ja, klar. Also für mich der beste Spieler ist Mirotić. wieder auch Video geguckt von dem, das ist unfassbar, wie der sich bewegen kann, ja. Wie der mit dem Ball umgehen kann, wie der werfen kann. Das ist schon echt beeindruckend.
Der ist aber nicht dein Lieblingsspieler.
Ja, ist schwierig zu sagen, wer mein Lieblingsspieler ist. Also offensiv ist das für mich der beste Spieler, defensiv ist. Ich bleibe jetzt einfach auf großen Positionen. Defensiv auf jeden Fall Kyle Heinz, der ja schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren auf unfassbar hohem Niveau spielt in der Verteidigung. Habe das Glück gehabt, mit ihm zusammenspielen zu dürfen. Das war das Schönste überhaupt, weil dann konnte er mich nur im Training verteidigen. Und dann würde ich sagen, Niko Milutinov, der so beides so ein bisschen vereint, offensiv sehr, sehr stark, fast nicht zu stoppen, sehr, sehr, sehr gefährlich im Rebound und defensiv kann er sich für seine Größe 2,13, 2,14 kann er sich richtig gut bewegen. Also das wären so auf den großen Positionen, wo ich sage, das sind die besten Spieler.
Mhm. Ja, da sind, also Mirotić wird tatsächlich immer genannt bisher, also sowohl von Sigma als auch von Lucic. Sigma hat noch Eddie Tavares ins Spiel gebracht als seinen Favoriten, weil er sagt, das ist jemand, der geht immer noch so ein bisschen unterm Radar durch, aber der verändert ein Spiel so brutal mit seiner Größe.
Ja, das stimmt schon. Also der hat schon eine ungeheure Qualität, weil wenn du dich auf Madrid vorbereitest, ist das Erste, was du guckst, wie Tavares den gegnerischen Angriff verändert. Und das ist natürlich auch schon eine enorme Qualität. Hat aber natürlich auch einige Schwächen, auch in der Verteidigung, die gerade wenn er gegen Spieler spielt, die gerne von draußen agieren, hat er halt schon ein bisschen Probleme, ja. Aber so generell ist das auch ein Spieler, der sich auch offensiv jetzt extrem gesteigert hat. Und auf jeden Fall einer der besten Großen auch, ja. Ja.
Gut, Joe, dann sage ich ganz lieben Dank. Wünsche dir bitte. Von Herzen alles Gute für die Saison und für die Familie und dass ihr da alle ein schönes Leben habt in Moskau. Lebt sich da schön eigentlich? Also ich war mal da, aber da war ich jugendlich. Kann man da richtig schön gut leben? Ist das, dass du sagst, es ist eine tolle Stadt auch zum Wohnen?
Es ist nicht so viel Vitoria und Baskenland und Natur, aber es ist du kannst schon dein Leben hier schön gestalten. Also das geht schon. Also du hast viel, was du machen kannst. Im Winter ist alles ein bisschen kälter als überall anders, aber da kommt man auch mit zurecht. Man kann sich sein Leben schon schön machen hier. Ja.
Gutes Essen und Trinken, glaube ich, ne? Das ist da.
Ja, genau, also du kannst jeden Tag im Jahr woanders essen gehen.
Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, gut, Joe. Lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute für das Spiel morgen. Ich werde es kommentieren und ich werde mal gucken, was du da so veranstaltest.
Alles klar.
Ja, das war Joe. Wie gesagt, ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Sehr entspannt da mit Frau und kleinen Kindern in Moskau. Kurz vor der Aufgabe gegen den FC Bayern München und dann hoffentlich auch bald wieder im Trikot der deutschen Basketballnationalmannschaft. In jedem Fall dann im kommenden Sommer bei der Europameisterschaft, die wir auch im eigenen Land feiern dürfen. So, das war's von dieser Stelle. Nicht vergessen, natürlich gibt es regelmäßig immer montags den Abteilung Basketball-Podcast und dann sicherlich auch dann die nächsten Tage wieder irgendwann in unregelmäßigen Abständen, damit der Druck nicht zu groß wird. Eine neue Ausgabe dieses Euroleague-Spezial. Und nicht vergessen, bis dahin gilt natürlich das, was unser neuer Bundestrainer uns vor einigen Jahren schon mit auf den Weg gegeben hat.
We treat people here with complete respect. This is Germany.